Zeit bin ich dem Erfolg von Time to Move hinterhergelaufen und nicht dem, was wir da gemacht haben, was so außergewöhnlich war, rückblickend. Und deshalb waren diese 14 Jahre, die zwischen dem letzten und dem jetzigen Album lagen, auch eine Phase, in der ich mich daran gewöhnen konnte, dass ich theoretisch halt eben auch ohne ein weiteres H-Blocks-Album leben kann. Ich kann rückblickend nachvollziehen, warum ich in der jeweiligen Situation solche Entscheidungen getroffen habe. Es ist halt eben notwendig gewesen, um zu diesem Mensch zu werden, der ich jetzt bin.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Henning Wieland von den H-Blocks. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Ja, ich bin sehr gespannt. Milch und Kultur kenne ich natürlich beides.
Ja, beste Voraussetzung. Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da kriegst du entweder Sätze, die du beenden musst oder Fragen, die du kurz beantworten sollst. Es geht los. Das letzte Mal im Theater war ich.
Boah. Das ist vor Corona gewesen, definitiv.
Das letzte Mal im Kino war ich.
Das war, ich glaube, Sonne und Beton hieß es. Das war diese Verfilmung vom Buch von Felix Lobrecht.
Dieses Musikstück hatte ich zuletzt auf den Ohren.
Conceited von Loder Young.
Das schlechteste Konzert, das ich je gespielt habe, war wo und wann?
Oh, da gibt es leider einige, ich würde das jetzt ungern irgendwie genau das Konzert herauspicken, weil ich dann vielleicht irgendwie Leuten, die Geld für die Karte bezahlt haben, vor's Knie trete. Aber so speziell in der Phase zwischen 2019 und oder zwischen 2017 und 2020, also kurz vor Corona, da war so meine höchste Phase der Trinkerei. Und da waren ein paar Sachen dabei, auf die ich nicht besonders stolz bin.
Bar oder Club?
Zu spielen oder zum Chillen?
Zum Chillen. Bar. Also Freitagabend. Bar. Okay. Zum Spielen, Club.
Ja. Obwohl auch Bar. Ich habe jetzt gerade in der Bar gespielt am Samstag. Das ist auch ziemlich geil.
Ja, was vielleicht daran cool ist, können wir später nochmal drauf kommen. Einen guten Freitagabend in Münster verbringt man wo?
Mann, weiß ich nicht. Ich bin jetzt tatsächlich.
Du verbringst du wo?
Ich bin hier auf dem Hof in der Natur. Meistens kann ich noch im Garten arbeiten, wenn der Frühling kommt. Aber ansonsten habe ich ein sehr aktives soziales Leben so mit Freunden. Und hier auf dem Bauernhof, wo ich wohnen kann, ist eine eigene Pizzeria, eine riesengroße Küche und extrem viel Platz und Natur. Da gehe ich nur noch selten raus, ehrlich gesagt. Und wenn, dann sind das eher Restaurants. Da gibt es, keine Ahnung, den Spitzner gibt es zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen. Ist ein Freund von mir, der hat mittlerweile auch einen Stern. Ist aber auch nicht unbedingt was für jeden Geldbeutel. Aber eigentlich bin ich tatsächlich echt sehr, sehr gerne zu Hause und gehe auch früh ins Bett.
Okay. Wenn du nicht Musiker wärst, gäbe es einen Beruf, welche Berufe würden dich reizen?
Es gab keine Alternative.
Gemacht, ne?
Es wäre wirklich überhaupt nichts. Ich komme aus einem akademischen Haushalt, da sollte es gut aussehen, wenn wir als Kinder halt eben, ich habe noch zwei Geschwister, studiert hätten. Das habe ich gleich sein gelassen, weil ich zwangsexmatrikuliert wurde, weil ich zu lange auf Tour war. Aber ich habe auch dieses Konzept in einem Raum, in einem Hörsaal mit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen zu sitzen und irgendwas mitzuschreiben, was ich mir dann hinter in die Birne prügel. Das Konzept habe ich einfach nicht verstanden. Und auch 8 Stunden am Tag arbeiten, das war für mich als 20-Jähriger unvorstellbar. Und insofern habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Und bin da, wobei ich jetzt auch ganz gut, ich habe gerade Fütterdienst hier auf dem Hof und dann muss ich morgens, mittags und abends halt eben 30 Pferde versorgen.
Okay. Wir werden mal ein bisschen länger. Also vielleicht fangen wir, um das ganz kurz abzuarbeiten. 2013 hast du geäußert, dass du, wenn du nicht mehr Musik machst, mal Münsteraner Oberbürgermeister werden möchtest. Wann ist denn, wie sie stehen, sind da die Pläne gerade? Wie ist da so der Stand?
Naja, das ist eher so aus der Not heraus geboren. Der Stand ist so, dass ich 2019 tatsächlich ein Praktikum beim gerade ausgeschiedenen
Lewe.
Beim Markus Lewe gemacht habe, genau. Und das war sehr intensiv und hat mir extremst die Augen geöffnet, wie Lokalpolitik funktioniert und welche Voraussetzungen man da mitbringen muss. Und habe festgestellt, dass es tatsächlich ein Beruf ist, den man mit der gleichen Leidenschaft machen muss, wie ich bei der Musik bin. Und bei beiden Sachen, sowohl Politiker als oder Bürgermeister in diesem Falle oder Sänger, denkt man, das ist ja ganz einfach, man stellt sich einfach hin und labert mal laut, mal leise oder versucht sich zu präsentieren. Und in beiden Fällen ist man da sehr schief gewickelt, wenn man das glaubt.
Und hattest du vorher so eine Art Verachtung für Politik oder und hat sich da so eine Art...
Nee, ich dachte tatsächlich, dass diese repräsentativen Berufe oder die repräsentativen Ämter viel damit zu tun hat, dass man netzwerken kann, dass man Empathie besitzt und eine große Klappe hat. Und das sind wirklich die, sagen wir, die, wenn ich mir so die Politik angucke, die Attribute, die am wenigsten wichtig sind. Und das war halt eben, diese Woche war sehr intensiv. Da bin ich wirklich von morgens um 7 bis teilweise bis nachts um 2 mit dem OB unterwegs gewesen. Und zum 95% immer auf dem Fahrrad, weil der in Münster und Umgebung immer Fahrrad gefahren ist. Und der hat das einfach mit so einer Leidenschaft gemacht und auch das Präsentieren und das Reden. Der hat mir so viel beigebracht über Reden halten, Vorträge halten und auch was die Achtung nicht nur der eigenen Wähler angeht, sondern halt eben auch der Menschen, für die man Politik machen möchte. Ne? Und das ist in diesem Fall ja auch Menschen, die vielleicht einen anderen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin gewählt haben, der Fall. Und da bin ich sehr beeindruckt. Und Markus Lewe ist ja auch von Haus aus CDU-Politiker und das ist jetzt nicht unbedingt das Parteibuch, was ich wählen würde, wenn ich eine Partei beiträte.
Es gab doch jetzt kürzlich auch einen Wechsel, ne? Gibt es nicht eine
Grüne? Genau, ja, wir ist jetzt ein grüner Bürgermeister Tilman Fuchs, ja. Dem ich aber auch einen sehr, sehr guten Eindruck habe und alles, was ich über ihn weiß, glaube ich, spricht dafür, dass da eine gute Wahl getroffen worden ist.
Was hat dich in Münster gehalten eigentlich über so lange Zeit? Straight outer Vollbeck, ne? Bist du?
Ja, ich habe 20 Jahre in Berlin gelebt, bin auch in Berlin noch gemeldet, habe da auch noch eine Wohnung.
Zurückkommen lassen, ja.
Ja, aber tatsächlich war es so, das ist auch kein großes Geheimnis mehr, ich habe ziemlich mit einer Alkoholsucht, Abhängigkeit gestruggelt und da war es klar, dass ich in meinem Leben etwas ändern musste und meine Frau hat mich damals, weil sie merkte, dass sie mir nicht mehr helfen konnte, hat mich dann zu meinem Kumpel hier auf den Bauernhof gebracht, meine Frau und ich auch schon mal während der Pandemie ein paar Monate gewohnt hatten. Und Olli, dem der Hof hier gehört, das ist ein Einstellerhof für Turnierpferde, Springen und Dressur. Der hat gesagt, Junge, hier ist eine Wohnung, da kannst du wohnen, solange du willst, aber das ist ein Bauernhof auch gleichzeitig, da fängt das Leben um 6 Uhr morgens an. Also den ganzen Tag in deinem Bett verbringen, das funktioniert nicht. Such dir irgendeine Arbeit oder irgendeine Routine, mach irgendwie mit, ist mir egal, was du machst, aber auf jeden Fall musst du Teil dieses Betriebs, oder auch wenn es auch nur ein kleines Rädchen ist, ein Teil dieses Betriebs werden, wenn du hier bleiben willst, so mehr oder weniger. Und daraus ist dann tatsächlich eine Leidenschaft geworden für die Landwirtschaft, zumindest Teilzeit.
Ich frage Sie interessiert, weil ich in Münster studiert habe und deswegen auch so ein bisschen Erinnerungen habe.
Wo hast du denn gewohnt?
Unterschiedlich auch. Ja. Also es ging los in Gievenbeck, dann da Busse Polstraße und am Ende habe ich dann Weseler Straße im Hafen. Dann Emdener Straße 13.
Das ist momentan ein sehr beliebtes Studentengebiet.
Ja, das ist also das Ende. Genau. Gibt es was du vermisse hast in Berlin so an Münster auch? Oder?
Nee, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so also wenn es um Heimat geht, kann ich mich überall zu Hause fühlen. Selbst auf Tour, ich liebe mein Bett oder ein Bett, egal ob es im Hotel ist. Oder jetzt hier zu Hause, ich liebe es, früh ins Bett zu gehen und zu schlafen und noch was zu lesen oder was zu gucken oder was zu hören. Und da, das ist so mein Safe Space. Aber das kann auch tatsächlich auf Tour sein. Oder ich verbringe viel, viel Zeit auch noch in Österreich. Da habe ich auch noch eine kleine Wohnung. Also deshalb ist mir der Ort eigentlich gar nicht so wichtig, weil ich natürlich von Haus aus weiß, seit über 30 Jahren bin ich ständig unterwegs und ich kann überall zu Hause sein.
Und Musik ist verortet, wie viel Prozent sozusagen in Münster und in Berlin? Kann man das so sagen? Anteilig? Oder?
Nee, das ist 100% da, wo ich bin. Mhm. Aber du meinst jetzt wahrscheinlich, was die Arbeit beispielsweise
mit den Aufnahmen Edgeblocks angeht. Und
genau. Das ist auch, würde ich sagen, 50-50. Ein Großteil der Musikproduktion wird tatsächlich in Berlin gemacht, weil unser Trommler in Berlin wohnt und dort noch ein Studio hat, in dem wir auch hauptsächlich die Instrumentals aufgenommen haben, aber Vocals und Texten und sowas haben wir dann alles hier in Münster gemacht.
Als ich euer Album gehört habe, euer neues Album, über das wir sprechen wollen, Filling the Blank, hatte ich heute die ganze Zeit so ein Grinsen irgendwie im Gesicht und irgendwie habe ich so eine schöne, ganz schöne Leichtigkeit daraus gehört. Vielleicht nochmal, bevor wir über das Album sprechen, du hast gesagt, es gab am Anfang, deine Anfänge sozusagen, es gab gar keine andere Möglichkeit, als Musik zu machen, du hattest Akademikereltern. Was war so der entscheidende Punkt, dass du wusstest, es wird Musik und
Lustigerweise habe ich da heute während des Fütterns auch nochmal drüber nachgedacht, also wie viel Glück ich eigentlich hatte und dass ich aber, es gibt ja so viele Kompromisse, die ich auch so im Leben gemacht habe, aber dass ich ausgerechnet beim Studieren mir sowas von klar war, dass ich das nicht machen könnte. Und natürlich habe ich da auch eine starke Existenzangst entwickelt, weil ich natürlich dachte, ja, irgendwie muss man ja Geld verdienen. Man muss ja dann jeden Monat irgendwo was für bekommen. Und in meiner Welt hing das immer damit zusammen, dass ich meine Zeit verkaufe. Und irgendwann habe ich zum Glück festgestellt, dass es auch einen Lebensentwurf für mich gibt, in dem ich etwas Kreatives mache und ich sag mal so, anfangs noch von der Hand in den Mund lebe und später dann habe ich ja das große Glück gehabt, auch mal kreativ so ein paar Erfolge zu haben, die mir dann auch ein etwas sicherer, will ich gar nicht sagen, weil ich dann auch viel Misserfolge wirtschaftlich gehabt habe, aber zumindest wusste ich, dass dieses System funktioniert, solange die Birne noch an ist, ne? Und darauf vertraue ich nach wie vor und ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, wo ich denke so, ja, also mehr als die Hälfte habe ich geschafft. Das Konzept kann nicht so falsch gewesen sein.
Ja. Es ist jetzt ein neues Album, sozusagen ein neues Album seit längerer Zeit. Ja. Vielleicht magst du uns ein bisschen mal mitnehmen auf die Entstehung dieses Albums, beziehungsweise auch ein bisschen einordnen. Riesenerfolg in den 90er Jahren gehabt und das hat ja auch viel mit euch gemacht, mit dir gemacht. Was war euch jetzt besonders wichtig bei diesem Album?
Naja, also vor allem muss man ja sagen, wir haben mit unserem, oder ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass wir eigentlich unser Lebenswerk gleich zu Anfang veröffentlicht haben. Also Time to Move hat so einen Impact gehabt. Und das meine ich vollkommen wertfrei. Jetzt, was die Bedeutung für die deutsche Musikbranche oder Musikszene angeht, kann ich das nicht beurteilen. Aber es war extrem viel besprochen, extrem viel verkauft und hat uns halt eben so auch in die Umlaufbahn des Rock'n'Roll-Circus geschossen in Deutschland, aber auch international, dass wir dann erstmal 4-5 Jahre nonstop unterwegs waren und gar nicht großartig drüber nachdenken konnten, wie und was machen wir eigentlich weiter. Und du kannst es ja auch nicht wirklich lernen, wie es ist, wenn du ein Album hast, was sich alleine in Deutschland 500.000 Mal verkauft und international nochmal irgendwie 500.000 Mal, also insgesamt über 1 Million verkaufte Tonträger in Europa, wie du dann weitermachst. Und ich persönlich hatte überhaupt auch keine Anhaltspunkte von anderen Bands oder war da auch nicht belesen genug oder hatte überhaupt keinen Bezug dazu, was man jetzt macht. Also bleibt man der musikalischen Linie treu? Gehen wir wieder zurück in unseren kleinen 8 Quadratmeter Proberaum ohne Gesangsanlage und ich schreie da die Marshall-Verstärker an? Also wie macht man dann weiter? Und oft ist es dann ja auch so, man denkt dann, oder ich dachte dann halt eben auch, okay, wenn wir jetzt so viele Platten verkauft haben, dann müssen wir jetzt halt eben auch statt nur 10 Tage 10 Monate im Studio sein und jeden Song halt eben zehnmal durcharrangieren und vielleicht mit Bläsern und Trompeten irgendwie was machen. Und der so dieser eigene Anspruch ist so außer Kontrolle geraten bei mir. Und dann merkte ich halt eben auch relativ schnell, dass so diese Euphorie von dem ersten Album in der Öffentlichkeit halt eben natürlich auch langsam zurückging, weil man kann einen ersten Eindruck auch nur einmal machen, und wenn man dann nicht bei dem gleichen Rezept bleibt und versucht, sich musikalisch neu zu erfinden, dann wird es anstrengend. Und dann war es bei uns zumindest auch so, dass die einzelnen Bandmitglieder halt eben auch alle in verschiedene Richtungen wollten. Und das war so ein bisschen wie der Turmbau zu Babel. Also plötzlich hatten wir alle das Gefühl, dass wir alle verschiedene Sprachen sprechen, die der jeweils andere nicht versteht. Und dann führt es auch zu Streitereien, will ich gar nicht mal sagen, aber so die Produktionen für die Alben, die danach kamen, waren immer sehr, sehr anstrengend. Und ich bin lange Zeit dem Erfolg von Time to Move hinterhergelaufen und nicht dem, was wir da gemacht haben, was so außergewöhnlich war, rückblickend. Und deshalb waren diese 14 Jahre, die zwischen dem letzten und dem jetzigen Album lagen, auch eine Phase, in der ich mich daran gewöhnen konnte, dass ich theoretisch halt eben auch ohne ein weiteres H-Blocks-Album leben kann. Und wir haben ja trotzdem immer noch Konzerte oder Festivals gespielt, spärlich, aber immerhin, fast jedes Jahr, mit der Ausnahme von Corona. Und so kam mir das auch gar nicht wie so eine lange Pause vor. Und als wir dann diese Anniversary-Tour gespielt haben zum 25-jährigen, zum 30-jährigen Jubiläum von Time to Move, da hat Steady und Gutze, unser Bassist und unser Schlagzeuger, haben einfach ein extrem gutes Live-Set zusammengestellt. Unter anderem halt eben auch ein Medley von Time to Move. Und das ist bei uns und dem Publikum sehr, sehr gut angekommen. Und auch die Art, wie wir es präsentiert haben. Und ich glaube auch, dadurch, dass wir alle sehr, sehr klar waren, dass wir das machen wollen und wie wir es machen wollen und dass wir es halt eben auch 110%ig machen und dass wir auch noch was zu sagen haben. Also da war noch Energie drin und nicht so eine Verwaltung des Erbes, was wir halt eben so mit uns tragen. Und der Funke sprang über auf das Publikum, und da haben wir gemerkt, okay, irgendwas ist da noch. Und dann saßen wir nach dem letzten Konzert im Tourbus und sagten so, ja, ey, wir haben eigentlich Bock, noch weiterzumachen. Und haben dann diesen Titel Fill in the Blank gefunden gemeinsam, ohne dass irgendein Song da war, irgendeine Idee da war oder wir auch nur ansatzweise wussten, ob wir ein Album machen wollen oder nicht. Haben uns aber nie diesem Druck ausgesetzt, haben nie gesagt, wir brauchen jetzt erst ein Label oder müssen Demos machen oder sowas, sondern Gutze und Steady, Bass und Schlagzeug, wie das in den alten Zeiten waren, sind mit einem ganz klaren Konzept, mit einer Soundidee ins Studio gegangen und haben einfach, oder in den Proberaum, haben einfach geballert. Daraus sind Playbacks entstanden, die mich so unfassbar oder uns den Rest der Band so mitgerissen haben, dass wir einfach in so einen Tunnel während der Produktion gekommen sind, wo nichts anderes wichtig war, außer der Tatsache, diese Platte halt eben oder diese einen Song nach dem nächsten zu machen. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass da dann tatsächlich dann halt eben diese Platte bei rausgekommen ist. Und viel mehr Songs hätten auch nicht drauf gepasst, weil wir viel mehr Songs in der Zeit halt auch gar nicht hätten produzieren können. Aber es ist halt eben, es ist alles diesem Gefühl untergeordnet, dass wir eine Band sein wollen und dass wir was zu sagen haben, dass wir uns gegenseitig untereinander was zu sagen haben, dass wir uns als Band auch etwas beweisen wollten. Alles die Nebengeräusche haben wir alle fallen gelassen und ausgeblendet.
Was habt ihr denn zu sagen?
Naja, es, in erster Linie geht es darum, dass wir alle unsere Päckchen zu tragen haben, dass wir alle in 14 Jahren jetzt halt eben auch Themen gesammelt haben, um die es geht. Und das ist, glaube ich, für uns Straight Out of Nowhere zum Beispiel so ein Titel, wo es gar nicht darum geht, wie aus dem Nichts kommen wir wieder zurück, sondern Nowhere ist damit gemeint, dass wir eigentlich eine Band sind, die aus dem Niemandsland kommt, musikalisch gesehen. Also ein Vorort von Münster. Man kann sich wirklich was Geileres vorstellen, wenn es irgendwie um krasse Texte geht. Und ich bin da drauf gekommen, weil ich auch gerne Hip-Hop tatsächlich höre und dann natürlich jetzt auch viel deutschen Rap gehört habe, hier jetzt, was so aktuell angesagt war. Und das ist ja schon auch teilweise sehr dominiert von so derben Zeug. Ich nenne das jetzt einfach mal so Straßenrap oder Gangsterrap. Und solche Geschichten habe ich halt eben einfach nicht oder haben wir auch nicht. Und dann musste ich mich natürlich an NWA erinnern und Straight Outta Compton und dann zufälligerweise an einen der ersten Kinofilme von und mit Chris Rock, der heißt Straight Outta Low Cash, wo er so einen Typen spielt, der aus einer reichen Mittelstandsfamilie kommt und unbedingt Gangster-Rapper sein will und baut dann halt eben so ein Lügenkonstrukt auf, wo er im Mittelpunkt steht mit wahnsinnig vielen Bling-Bling-Ketten und tut so, als ob er halt eben von der Straße käme. Und das Ganze fliegt ihm natürlich irgendwie um die Ohren und das wollte ich halt eben nicht. Und für mich war es dann so, dann nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Wir haben nichts außergewöhnlich Besonderes erlebt oder unsere Sozialisierung ist eigentlich sehr bilderbuchmäßig gewesen. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt eben diverse Struggles in jedem von unserem Leben. Und die Frage ist halt eben, wie wir damit umgehen. Und die letzten 14 Jahre haben wir, glaube ich, vor allem in der Arbeit mit uns Vieren sehr, sehr viel dazugelernt. Und das ist etwas, was wir gar nicht mal der Weltöffentlichkeit mitteilen müssen oder irgendeiner Öffentlichkeit mitteilen müssen, sondern wir haben verstanden, dass wir als Band größer sind als die Summe unserer Einzelteile. Und das funktioniert nur dann, wenn wir diese Energie störfrei ausleben können. Und das bedeutet, dass wir alles der guten Laune, sag ich jetzt mal, unterordnen. Das heißt, wenn es irgendjemanden in der Band gibt, der einen Furz quersitzen hat, dann muss das zumindest angesprochen werden. Und das hat mir dabei geholfen, beispielsweise sehr, sehr kompromisslos auch Entscheidungen gegen Dinge zu treffen, was ich früher nie im Leben gekonnt hätte. Also gegen Angebote oder Möglichkeiten, die vielleicht halt eben mehr Geld oder eine schnellere Veröffentlichung oder ein größeres Label mit sich gebracht hätten oder mehr Promo oder wie auch immer. Oder Bequemlichkeit. Und da war dann immer relativ schnell klar, okay, finden wir das alle gut? Dann gab es jemanden, der gesagt hat, nee, finde ich nicht. Und dann hat man gefragt, warum? Okay, war nachvollziehbar. Und dann ist jeder halt eben eingestiegen. Und wir waren uns dann immer sehr, sehr klar, dass es nur gemeinsam geht. Und wenn etwas zu sagen zu haben, ja. Klar hat jeder irgendetwas hoffentlich zu sagen. Aber zunächst mal ist es ja so, es geht nicht darum, dass wir den Leuten was beibringen wollen, sondern wir haben für uns in der Art musikalisch und menschlich zu kommunizieren etwas gelernt. Und das ist, finde ich, zumindest unter uns Vieren bemerkenswert.
Ja. Wenn ich so zuhöre, habe ich mich gerade gefragt, ob du den Erfolg, den frühen Erfolg später gewünscht hättest. Und ja. Ich würde es gerne mit der Frage verbinden, wäre dieses Album auch ohne diesen frühen Erfolg möglich gewesen oder ist es auch aus der Verarbeitung dessen, dieses Erfolgs und des Umgangs dessen damit und vielleicht auch persönlichen Krisen und Trennung oder auch ja. mit Bandmitgliedern oder hätte es auch so genauso passieren können?
Also ich bin
entstehen können.
Ich bin im Hier und Jetzt eigentlich sehr glücklich. Oder ich würde es eher zufrieden nennen, weil Glück ist, finde ich, immer ein bisschen sehr hochgegriffen. Aber ich bin, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so mit mir im Reinen gewesen. Und dafür ist alles, was ich vorher erlebt habe, verantwortlich. Und ich sage mal so, wenn ich glaube nicht, dass ich, oder was, ich weiß es gar nicht, aber das, was die Band ausmacht, ist ja halt eben war vor der ersten Platte auch dieses klare Verständnis für den Spaß in der Band. Und wir haben für die damaligen Verhältnisse und auch für das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, sehr verrückte Sachen gemacht. Das hatte nichts mit Popmusik zu tun. Und wenn wir damals hier Leuten erzählt haben, also meine Eltern haben bis vor 4-5 Jahren noch gedacht, irgendwie, dass es eine beschissene Idee war, Musiker zu werden. Aber das daran war ja überhaupt nicht zu denken, dass man mit so einer Musik dann auch noch mit englischen Texten Geld verdienen könne. Und das, ich glaube, das haben wir mit einer solchen Konsequenz gemacht, dass dass dadurch halt eben, dass es entweder durch die Decke geht oder halt eben wahrscheinlich so in der Versenkung verschwunden worden wäre, dass sich das dann spätestens nach 10 Jahren irgendwie in einem Job als Taxifahrer oder in der Kneipe oder sonst irgendwas erledigt hätte. Insofern ist das, glaube ich, hätte ich nicht anders gewollt. Und das Album wäre auch mit Sicherheit so nicht entstanden. Das, was, glaube ich, ja jetzt als, wenn ich die Karriere von H-Blocks betrachte, ist das ja halt eben diese Fairy Tale, dieses Märchen, dass wir seit über 30 Jahren als Band zusammen sind, dass wir die krassesten Höhen gehabt haben. Also wirklich unsere 15 Minuten Fame sind mehrfach verlängert worden. Und dann aber auch halt eben an einem Punkt waren, wo alle um uns herum gesagt haben, das wird doch eh nichts mehr. Und lass es doch, mach doch irgendwie was anderes. Oder wir haben dann ja auch alle irgendwie was anderes gemacht, aber die Band hat uns nicht mehr nie richtig losgelassen. Und dass wir diese kleine Flamme, die immer noch da war, nie haben erlöschen lassen, dafür bin ich dankbar und da bin ich auch stolz auf uns als Kollektiv, als Band. Und das ist dann natürlich, dass dann so ein Album dabei rauskommt, das auch in der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Wahrnehmung genau sich für die Leute draußen genauso anfühlt wie für uns. Nämlich, dass es etwas ist, was sehr, sehr rein, klar und, ich sag mal, authentisch ist. Das kann man mit Geld nicht kaufen, sowas. Also das ist wie so ein Zaubertrick, den man 20 Jahre vorbereiten muss und dann einmal aufführen kann. Das ist so mit das Schönste, was uns in der Karriere hätte passieren können, dieses Album und das, was damit zusammenhängt.
Ja. Vielleicht ist das ein guter Moment, mal daran zu erinnern, vielleicht mal, bevor man weiterhört, in das Album reinzuhören, beziehungsweise auch kann man auch schnell durchhören. Ich finde, man merkt euch auf jeden Fall einen Spaß an. Du hast mal den schönen Satz gesagt im Interview, also was sich mit dem Alter verändert, sind Erwartungen und Erinnerungen. Ja. Mit was für Erwartungen? Was sind die Erwartungen gewesen bei euch an dieses Album, aber auch was hat sich daran verändert bei dir an Erwartungen und Erinnerungen?
Naja, ich weiß nicht, ob es wichtig ist zu erklären, warum ich das in Bezug auf das Alter gesagt habe, nämlich weil die Zeit, die man erlebt hat, wird immer länger und die Zeit, die ich noch erwarten kann, wird immer kürzer. Deshalb ist das Verhältnis zwischen Erwartung und Erlebnis, verändert sich der Quotient sozusagen. Und dementsprechend natürlich auch, glaube ich, so die emotionale Welt, in der ich mich befinde. Aber Erwartungen gibt es immer. Die Frage ist halt eben nur, ob sie überwiegen und wie wichtig sie für mich sind. Früher war es für mich immer eine große Enttäuschung, wenn eine Single oder ein Album nicht funktioniert hat. Und wenn Kritiken da waren, die Songs oder das Album niedergeschrieben haben und dann auch gesagt haben, was für scheiß Videos, braucht man die Band noch und sowas. Weil ich immer dachte, dass das, was wir tun, halt eben eine besondere Wichtigkeit so besitzt. Bei diesem Album ist es so, dass es für mich wichtig ist und für jeden Einzelnen in der Band wichtig ist. Und das war die einzige Erwartung, die wir aneinander hatten. Dass wir mit allem, was wir tun, so nah wie möglich an uns selbst rankommen. Und das war auch die einzige Erwartung, die die restlichen Bandmitglieder an mich hatten, dass sie gesagt haben, ist egal, was für Texte du schreibst oder wie auch immer, versuch einfach nur, so nah wie möglich an dich ranzukommen. Und das war ein Knackpunkt, der es dann für mich sehr einfach gemacht hat.
Würdest du sagen, Erwartungen an andere gering zu halten, ist eine positive Erkenntnis, die man mit dem Alter hat?
Nee, ich weiß vor allem, dass ich es mir nicht...
Weil es auch Sachen entspannter macht vielleicht, ne?
Also genau, aber ich glaube, die Entspannung, mit der Entspannung kommt eine Gelassenheit, die Erwartungen nicht mehr so wichtig erscheinen lässt. Das heißt, es ist so ähnlich wie auf dem Flohmarkt. Du hast irgendwie Dinge, von denen du dich eigentlich gar nicht so richtig trennen willst, aber denkst so, ja, wenn man die werden bestimmt irgendwie verkauft für 5 Mark, und man geht auf den Flohmarkt, bietet alles an und packt irgendwie die Sachen auf die Decke und einer nach dem anderen läuft vorbei und keiner guckt sich deine Sachen an. Kauf beim Nachbarn und du gehst abends nach Hause und bist wahnsinnig enttäuscht, weil du im Prinzip einen Teil deines Lebens da auf die Decke gelegt hast und zum Schluss vielleicht Preise angeboten hast, die vollkommen unter dem ideellen Wert waren, den man bereit war aufzugeben. Und das ist vergleichbar mit so einer Enttäuschung, wenn man eine Platte rausbringt und man merkt, die hört sich eigentlich keiner so richtig an. Bei diesem Album will ich nicht sagen, dass es mir scheißegal gewesen wäre. Und natürlich war es so, dass ich gehofft habe, dass es gute Resonanzen gibt. Aber ich war mir einfach im Klaren darüber, dass wir einfach ein unfassbar gutes Album gemacht haben und dass das im Gesamtkontext mit all dem, was wir vorher gemacht haben, einfach so ein Leuchtfeuer sein wird, wenn man sich unser Gesamtwerk anschaut. Und ich glaube auch, das ist so die Resonanz, die ich bekomme. Viele, viele Leute, die uns schon jahrelang kennen, die fangen jetzt mit diesem Album an, die Band so richtig zu verstehen und kapieren halt eben auch, dass diese Alben davor, wo vielleicht man manchmal auch so diese Erwartungen von ZuhörerInnenseite enttäuscht wurde, dass halt eben kein Rising High, kein Move und kein Little Girl drauf war, dass das mit diesem Album jetzt halt eben auch klar wird, warum wir nach über 30 Jahren ein Album machen können, was immer noch so viel Energie hat. Das liegt daran, dass wir für uns einfach nie aufgehört haben, nach dem zu suchen, von dem wir glaubten, dass es noch auf uns wartet. Und das ist halt eben so im Prinzip die Vollendung des Kreises.
Ist ganz interessant. Vor 2 oder 3 Jahren habe ich mit Ingo von den Donuts über das Thema Freundschaft gesprochen. Ja. Und da schließt sich, ich weiß nicht, ob es sich ein Kreis schließt, aber ihr habt das Album veröffentlicht auf Solitary Man, ist ja das Label der Donuts. Und ich habe mir auch das Wort Freundschaft notiert. Ihr seid jetzt so lange, gibt es die Ageblocks, natürlich auch jetzt mit einer großen Lücke, aber welche Bedeutung hat Freundschaft? Du hast gesagt, ihr habt Höhen erlebt, aber es gab auch sehr krasse Krisen. Du hast, glaube ich, sogar mal von sozialem Krieg gesprochen.
Ja.
Was hält so eine Band zusammen, dass man so ein energetisches Album nach über 30 Jahren machen kann?
Das ist tatsächlich die Vergangenheit. Also das ist das Erlebte erstmal, dass uns etwas verbindet und dass uns eine Reinheit von Freundschaft verbindet, die losgelöst war von allen Erwartungen sonst. Und wir waren Freunde, die in einem Proberaum auf 6 Quadratmetern, halt eben, habe ich ja schon gesagt, Spaß gehabt hat, stundenlang Musik zu machen, die in den Ohren von vielen anderen Leuten einfach nur Krach war, ohne damit irgendwie jetzt jemals auf einer Bühne stehen zu können oder ähnliches. Die Erwartung gab es nicht. Das war etwas Reineres, gibt es, glaube ich, kaum. Und das ist etwas, was nicht tot zu kriegen ist. Daran erinnert sich jeder natürlich immer mal wieder. Und das kennst du vielleicht auch mit Freunden aus der Jugend. Das heißt nicht unbedingt, dass man sich dann mal wieder trifft und dann wieder beste Freunde wird. Aber in unserem Falle hat es halt eben funktioniert, weil wir uns tatsächlich in einem Moment wieder im Proberaum gefunden haben und alle die gleiche Erkenntnis aus der Vergangenheit gezogen haben und alle den Druck losgelassen haben, den wir unterschiedlich halt eben verspürt haben. Und es uns wieder nur ums Musikmachen ging. Und nur darum ging, uns musikalisch mitzuteilen. Und dazu muss man fairerweise sagen, hat unser Trommler Steady, der auch unser Produzent war und einfach einen legendären Job gemacht hat, der ist in der Arbeit zu Time to Move. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses Medley zusammengestellt. Und dazu muss man wissen, Steady ist von Haus aus nicht als Trommler von Ageblocks geboren worden, sondern ist erst 1999 dazu gekommen. Das heißt, wir hatten damals noch einen anderen Trommler. Und Time to Move war ja auch sehr kontrovers, weil speziell so in der Hardcore- und Punk-Szene hat man uns irgendwie Verrat und Ausverkauf vorgeworfen, obwohl wir nie zu keiner der beiden Szenen gehört haben. Und es war ja halt eben auch so eine, sag mal, eine Indie-Band, die sehr stark mit dem Mainstream geliebäugelt hat. Und das hatte ja auch dieser Crossover Kommerziell hat er ja auch funktioniert. Insofern waren wir auch immer etwas umstritten und hatten nicht so wirklich ein Label zu Hause, sage ich jetzt mal. Aber Steady ist dann halt eben erst später dazu gekommen und er war auch einer derjenigen, das sagt er auch ganz offen, die erste Platte ehrlich gesagt nicht so geil fand. Und auch die, sag mal so, das Standing der Band, wie wir uns so gegeben haben und wie unsere Wirkung nach außen war, das hatte nichts mit seiner Welt zu tun. Der kommt halt eben sehr aus dem Hip-Hop und aus dem Hardcore-Bereich. Und da ist ja, sag mal, eine klare, ein klares Verständnis davon, in welchen Grenzen man sich halt eben bewegt und was man cool findet und was man nicht cool findet. Bei uns war das eigentlich immer so ein Melting Pot, wo alles kann und nichts muss. Und so diese Songs vom ersten Album hat er auch dann immer so ein bisschen, klar, die Hits konnte man nicht vermeiden, aber es war jahrelang undenkbar, dass wir irgendwie noch andere Songs außer den Singles irgendwie live performen würden. Und dann hat er sich halt eben dieses Medley vorgenommen, weil er wusste, zum Jubiläum der Platte muss man halt eben natürlich auch irgendwie so viele Songs wie möglich von der Platte spielen. Und hat sich damit beschäftigt und hat dann irgendwann angerufen nach der Tour und hat gesagt, ey Leute, ihr werdet es kaum glauben, aber das hat ironischerweise durch Zufall einfach etwas Cooles, etwas Gutes. Und ich habe den Sound, glaube ich, jetzt verstanden. Ich habe jetzt verstanden, was an dieser Platte so richtig gut ist. Und ich möchte versuchen, auf dem nächsten Album das, was vielleicht damals eher zufällig passiert ist, vielleicht mal als Konzept sich vorzunehmen. Und das bedeutet halt eben eigentlich ganz klar so eine Trio-Band, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Gesang und das möglichst roh zu lassen, so roh, wie es eben geht. Nicht großartig mit Effektgeräten oder auch Nachbearbeitungen zu arbeiten, sondern eigentlich eine Live-Aufnahme aus dem Proberaum. Und da haben wir uns natürlich nicht ganz dran gehalten, bei der ersten Platte ja auch nicht. Aber das war dann halt eben so diese Guideline, mit der wir es, die auch unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil von vornherein auch vieles weggefallen ist, über das man sich hätte Gedanken machen müssen.
Auf dem Album gibt es, ich finde, es ist so eine schöne Selbstironie auch auf dem Album. Ich finde auch sehr spielerisch teilweise, man hört, ist es ein Schäferhund auf dem Album? Oder ein, was ist das? Ein.
Hier, kann ich dir zeigen.
Siehst du klingt
den,
auf jeden
den Hund auf dem Bett liegen? Gerade sieht man den? Weiß ich jetzt nicht.
Ich sehe nur einen Planeten gerade.
Ach so, sorry.
Ich hab nur, das ist nicht ja, genau, also, man hört auf jeden Fall einen Hund. Man sieht, es gibt einen Song Me and My Horse, wo auch Pferde trappeln. Back to the Fur muss ich auch
sehr ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich das im Prinzip meine Nüchternwerdung hier auf dem Hof begonnen hat. Und
ja, genau.
Das kann man sich, glaube ich, kann man nur schwer verstehen, wie man sich so den Kopf eines Alkoholikers vorstellen muss, wenn man da selber noch nicht gewesen ist. Und missverständlich ist es häufig so, dass die Leute denken, ja, das ist dann so wie den ganzen Tag betrunken zu sein, so wie wenn ich mal freitagsabends in meiner Lieblingskneipe einen über den Durst gesoffen habe. Aber das ist ja eine, also bei mir, es gab überhaupt keine Routinen mehr im Leben, kein festen Halt, nichts, wo ich mich festhalten konnte und eigentlich eine tiefe Depression, in der ich immer nur darauf gewartet habe, dass der Tag eigentlich vorbei ist und dann sobald die Sonne aufgegangen ist, habe ich Angst davor gehabt, dass der Tag beginnt. Und hier auf dem Bauernhof war das Erste, weil mein Kumpel ja gesagt hat, hier fängt morgens um 6 das Leben an, such dir irgendwas und das Erste, was ich immer gemacht habe, war dann zum Sonnenaufgang mit dem Hund hier spazieren gehen. Und das ist tatsächlich ein Schäferhund-Mischling. Und eine Hündin ist das. Und die ist für mich eine sehr wichtige Begleiterin geworden, auch immer noch. Und anfangs haben meine Kumpels natürlich irgendwie sich totgelacht, was ich auf dem Pferdehof mache. Was aber auch die vergessen hatten, war, dass meine zwei besten Kumpels oder drei sehr gute Freunde von mir kommen alle aus dem oder haben eine Reitsport-Vergangenheit. Und seitdem ich 14 bin, hänge ich halt eben auf Reiterpartys und auf Turnieren und auf Reiterhöfen ab. Und dass ich dann hier gelandet bin, war für mich insofern natürlich auch ein Glück, weil ich dann irgendwann dann bei meinem Kumpel Olli halt eben mitgelaufen bin, wenn es ums Füttern ging oder so kleinere Hilfsarbeiten, mich um den Garten kümmern konnte. Und da kommt halt eben auch wieder dieses Verhältnis, dieses freundschaftliche Verhältnis, von dem ich gesprochen habe, was wir wieder neu für uns entdeckt haben. Der Rest der Band hat gemerkt, wie wichtig mir das alles ist. Und ich sag mal, dieses Sample mit dem Hund hätte man früher nie gebracht, weil es so anbiedernd gewesen wäre. Weil man unbedingt halt eben vielleicht eine gewisse Form von Aggression hätte ausdrücken wollen. Aber zu mir passt es halt eben 1000-prozentig, weil das so mein Schatten ist. Und auch sehr, sehr gut dieses Bindeglied halt eben war zwischen dieser Wut, Frustration und Aggression, der in der Strophe stattfindet, und dieser Liebe und Weisheit, die der Refrain halt eben mit sich bringt. Und Me and My Horse war so eine Sache, so eine Idee von Gutze. Ich hätte mich das nie getraut, einen Song über, sag mal, mit einem Pferd im Titel zu machen. Aber Gutze kam irgendwann ins Studio und sagte, ey, das passt wie Arsch auf Eimer, wenn man das buchstabiert. Und das fanden wir dann halt eben alle so witzig. Aber auch deshalb, weil es authentisch war. Und wenn man sich den Text genauer anschaut, dann wird man ja auch relativ schnell verstehen, dass es zwar um ein Pferd geht, aber eigentlich eine übertragene Metapher für eine Freundschaft ist.
Ja. Würdest du sagen, das Album ist eine Art, ihr befreit euch auf dem Album von irgendwas?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, wir bringen es auf den Punkt. Also es ist tatsächlich so, dass
Was euch vorher nicht gelungen ist oder auch gelungen ist?
Nee, wir haben ständig nach unserer DNA gesucht. Und die war mehr vor unserer Nase, als wir vermutet hätten. Aber solange wir nicht ausprobiert hätten, was wir ausprobiert haben, nämlich vielleicht nochmal wieder so einen überraschenden Sound halt eben hinzukriegen wie bei Time to Move oder so eine Überraschung an Komposition oder wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, mit einem Album nochmal so zu überraschen wie bei Time to Move. Wir mussten halt eben in viele Sackgassen laufen, glaube ich, um halt eben auch diese Demut und Gelassenheit zu finden, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Es geht um die Energie, die wir in einem Raum erzeugen können, wenn wir versuchen, uns einander musikalisch zu verstehen.
Und habt ihr zu lange versucht, diesen Erfolgen hinterher zu rennen? Also du hast ja gesagt, ich habe persönlich meine Rolle in der Band 30 Jahre lang gesucht.
Ja, ist auch so.
War das der Hauptfehler der Band so?
Ist ja kein Fehler, das ist ja so mit das Schönste, habe ich ja auch
die
gesagt.
Die Erfahrung und Erfahrung, ja.
Ich sag mal so, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, bei egal, kannst auch fragen, was es ist, ich würde nie was anders machen wollen in meinem Leben. Also eine Sache, die für mich immer wichtig war, ich versuche immer so zu handeln, dass du es nicht bereuen wirst. Und da kann man jetzt sagen, Alter, irgendwie ein oder zwei Flaschen Schnaps am Tag zu trinken, wie kann man sowas nicht bereuen? Da kann ich nur sagen, das ist etwas, das tue ich ja nicht oder habe ich ja auch nicht bewusst getan, sondern es war auch irgendwann, hat es sich zu einer Krankheit entwickelt, die und einen Teufelskreis, aus dem es unglaublich schwer wird, wieder auszubrechen. Und dann ist es auch keine bewusste Entscheidung mehr, sondern mehr auch so eine Form von Zwang, was ja die Krankheit dann auch ausmacht. Und da wieder rauszukommen, erfordert halt eben sehr, sehr, hat in meinem Fall sehr viel Arbeit mit mir selbst erfordert. Und ich habe auch zum Glück eine sehr gute Therapeutin seit 5 Jahren, die mir dabei geholfen hat. Und ich habe ein tolles Umfeld, sowohl was Familie als auch was Freunde angeht. Und so Momente, in denen für mich eine Erkenntnis kam, beispielsweise dieser Moment, kann ich mich genau daran erinnern, als ich verstanden habe, ey, es bessert sich nur, wenn du nie wieder Alkohol trinkst. Und ab dem Punkt habe ich nie wieder Saufdruck verspürt. Und das ist ein Erlebnis, das, also nicht, dass man aus einer Sucht herauskommen muss, aber das habe ich seitdem in vielen verschiedenen anderen Bereichen erlebt, dass es so Erkenntnisse gibt, wo ich denke so, boah, ja, warum bist du da nicht vorher drauf gekommen? Aber da geht dann im wahrsten Sinne des Wortes so die Sonne auf. Und bei den Ageblocks war das auch so. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr bewegt und auf der Bühne und auch, glaube ich, hört man den Songs auch an, dass es etwas ist, was mir sehr, sehr viel bedeutet.
Jetzt hast du schon einige Elemente vielleicht gesagt. Letzte Frage dazu. Ist ja auch nicht so leicht, so eine Attitüde dazu zu haben, zu sagen, war nicht alles perfekt, war bestimmt auch einiges richtig scheiße, aber im Großen und Ganzen eigentlich cool. Und es gut, dass es so war und gut, dass es auch oder ich würde nichts bereuen. Was gab es noch was anderes, was dir dabei hilft, sozusagen diese Attitüde zu haben oder was dafür wichtig ist?
Also es gibt viele Dinge, auch für die ich mich schäme oder bereuen, fällt mir jetzt gerade auf, vielleicht ist das der falsche Satz. Es gibt viele Dinge, die ich bereue und für die ich mich schäme, die mir auch leid tun, weil ich andere Menschen damit verletzt habe. Insofern ist das wahrscheinlich die falsche Wortwahl, aber
dass du jetzt so sagst,
ich verstehe, es war nicht alles schlecht. Ich kann rückblickend nachvollziehen, warum ich in der jeweiligen Situation solche Entscheidungen getroffen habe.
Ja,
und ich nehme es dem Menschen, der ich damals war, nicht übel. Es ist halt eben notwendig gewesen, um zu diesem Mensch zu werden, der ich jetzt bin. Und mit bereuen meine ich auch eher, ich würde nie, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, also, warum habe ich das nur gemacht? Warum habe ich das nur gemacht? Und warum hat das Schicksal das mit mir gemacht? Sondern ich habe daraus immer versucht, eine Perspektive zu sehen und eine Chance zu haben, halt eben es jetzt in Zukunft anders zu machen. Und ich glaube, das ist so, dass dieser Optimismus, das ist, dass solange ich ein- und ausatmen kann, habe ich auch eine Möglichkeit, den Moment zu gestalten. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
Würdest du sagen, Musik war auch in so schwierigen Phasen was, was dich rausgeholt hat? Oder ist das was, was das auch gar nicht konnte? Oder du,
nee.
Vielleicht ist es auch als Profimusiker oder als hauptberuflicher Musiker.
Ja, das ist was, mir zu
was
sehr
man dann gar nicht braucht, dass man sich dann.
Nee, das ist zu sehr Klischee. Also, was mir definitiv geholfen hat, war zum Beispiel, wenn ich allein bei meinem Zimmer sitze oder vor 2-3 Jahren war das dann so, dann kommt natürlich auch so eine gewisse Einsamkeit oder Melancholie und dann steht da eine Gitarre und dann denke ich so, ja, dann pack dir mal die Gitarre und dann merke ich, dass ich halt eben limitiert bin an dem, was ich tue und dann plötzlich halt eben so den Ehrgeiz zu entwickeln, für mich einfach mal eine Tonleiter zu üben oder vielleicht mal auf YouTube mir Akkorde rauszusuchen von einem Song, den ich gerne spielen möchte, und dann einen Song zu lernen. Zu merken, dass Dinge, die ich gerne erleben möchte, dass ich mir die selber auch gestalten kann. Und vor allem halt eben aufzuhören mit Vergleichen. Also wer es besser, größer, schneller und weiter hat, sondern in meinem Umfeld so glücklich wie möglich zu sein.
Jetzt machst du ja noch andere Jobs. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, ihr habt ein neues Album, wie stellst du dir die vor? Mit weiteren Alben, mit weiteren Arbeiten in anderen Jobs? Was würde dich zufriedenstellen?
Naja, ich glaube, da habe ich genügend Erfahrung, dass ich für mich festgestellt habe, dass nichts so kommt, wie ich es mir vorstelle. Deshalb macht es auch wenig Sinn. Es gibt in Bezug auf bestimmte Projekte etwas, was ich mir wünschen würde. Beispielsweise fände ich es total geil zu sehen, wenn wir mit H-Blocks nochmal wieder ein Album machen würden oder jetzt erstmal eine Tour spielen. Da kommen jetzt noch viele Konzerte. Aber ich weiß auch, dass das halt eben auch wieder sehr, sehr schwer wird und viele Dinge zusammenkommen müssen, dass das klappt. Nicht, weil wir alle unterschiedliche Vorstellungen haben, sondern weil zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein mit 4 Personen halt eben ungleich schwerer ist, als wenn man alleine Musik macht. Und dieses kollektive Momentum zu finden, weiß nicht, ob das klappt, deshalb bin ich extrem noch froher darüber, dass es halt eben jetzt einmal funktioniert hat und vor allem, dass ich sehr, sehr Ruhe gefunden habe, dass man sich die Band jetzt als Ganzes angucken kann mit all dem, was wir gemacht haben und sagen kann, boah, krasser Anfang, aber auch ein ziemlich krasses Ende bis jetzt. Wer weiß, was noch dazu kommt. Aber ich oder ist jetzt hier zum Beispiel auf dem Reiterhof, bin ich jetzt, sag mal, etwas stärker ins Management von einem Reitsportteam eingebunden Und da habe ich mir so eine Rezeption hier auf dem Hof eingerichtet und da sitze ich halt eben jeden Tag und kann mir halt eben kreative Gedanken machen mit vielen spannenden Leuten. Und da gibt es Dinge, die ich mir schon wünschen würde, irgendwie, oder was ich geil finde, wäre, wenn irgendwann mal ein Pferd von uns auf einer Weltmeisterschaft mitreiten könnte, zum Beispiel, oder noch geiler Olympiade. Aber ich bin jetzt nicht enttäuscht, wenn das nicht funktioniert. Aber ich habe auch gelernt, dass die schönsten und abgefahrensten Erlebnisse immer nur dann auch irgendwann mal eingetreten sind, wenn ich, oder es fing immer damit an, dass ich auch erstmal daran einen absurden Traum hatte, an den ich tatsächlich geglaubt habe. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Also zu wissen, dass von 1000 Träumen, die ich habe, wenn davon 2 in Erfüllung gehen, dann wäre das schon so abgefahren, dass es sich gelohnt hat, dafür zu warten und nichts zu erwarten. Aber um deine Frage korrekt, konkret zu beantworten, ich kann mir den Luxus erlauben, morgens aufzustehen und zu schauen, was der Tag für mich bringt.
Okay. Und was machst du noch sonst nebenbei?
Gar nichts.
Ja, gerade gar nichts, okay.
Nee,
ja.
Also ich habe eine Radiosendung bei Radio Bob. Ich habe einen Podcast mit Till Hoheneder zusammen, der heißt Musik ist Trumpf. Wie gesagt, ich bin hier Geschäftsführer von dem Reitsportteam Come On, COMON. Official kann man auf Instagram sich anschauen. Da sind wir sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene mit Pferden unterwegs. Hier in Münster haben wir 10 Pferde in diesem Team und 2 Reiter, die sich um die Pferde kümmern und die Pferde ausbilden. Und dann noch 6 weitere Pferde außerhalb des Hofes, so auf einem anderen Hof, wo eine Reiterin, die auch international antritt, halt eben mit Pferden unterwegs ist. Und das ist dann auch schon mehr als genug. Also viel mehr Zeit ist da auch nicht. Und jetzt vor allem sowohl durch meine Rekonvaleszenz als auch durch Corona habe ich gemerkt, dass es auch mal gut ist, mal so Leerzeiten zu haben und auch mal Ruhephasen. Dann bin ich halt eben nicht nur Sänger von H-Blocks, sondern schreibe auch für andere KünstlerInnen und gehe auch nach wie vor mit meiner Band Der Letzte an der Bar, spiele ich noch Konzerte. Und hier und da mache ich auch mal ein Projekt als Berater oder ähnliches. Oder vielleicht auch mal eine Moderation oder sowas. Oder eine Gala.
Ja. Hast du nicht bei The Voice Kids auch damit gemacht?
Ja, oder? Genau. Die erste und zweite Staffel.
Was hast du daraus gelernt, sozusagen? War das eine Erfahrung, aus dieser Erfahrung?
Ja, zum einen war es so, dass ich ja erst als Manager von The Bosshaus fungiert habe und da die Anfänge von The Voice of Germany natürlich sehr hautnah miterlebt habe und dann auch die relativ früh auch mitbekommen habe, dass es eine Idee für The Voice Kids gab, also für ein Kids-Format und da auch eine hundertprozentige Abneigung von allen MusikerInnen aus der Branche halt eben gespürt habe. Und als dann klar war, dass man einen dritten Coach brauchte, den aber nicht gefunden hat, eben wegen dieser Ablehnung. Dann ergab sich für mich die Chance, da mitzumachen. Und ganz vielen Leuten, denen ich im Vorfeld davon erzählt habe, die haben gesagt, ey Henning, wenn du da mitmachst, dann ist das Ende unserer Freundschaft. Und ein paar von denen, die das so vollmundig mitgeteilt haben, haben dann später selber mitgemacht. Das heißt, da war auch wieder so eine Idee von einem Traum oder da war eine Idee da, die hätte schief gehen können, aber ich habe da etwas gesehen oder gefühlt, von dem ich dachte, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann ist das etwas, wo ich gestalten kann. Das hat funktioniert. Und der Grund, warum das für mich funktioniert hat, war der, dass ich relativ früh in der Sendung und in der Produktion gemerkt habe, dass das nie funktionieren wird, wenn ich den Kindern nicht auf Augenhöhe begegne. Oder den jungen Menschen, sage ich bewusst. Weil zum einen sind die vom Talent her teilweise mir hochaus überlegen. Das Einzige, was ich denen geben konnte, war halt eben eine gewisse Sicherheit. Ich konnte denen sagen, pass auf, nach meiner Erfahrung kann das und das und das und das passieren, wenn du eine folgende Entscheidung triffst. Die Entscheidung musst du selber treffen, aber du kannst dir zumindest anhören, wie es bei mir gelaufen ist zum Beispiel. Aber ich hab die Menschen da immer hundertprozentig ernst genommen und nie so gedacht, so, ich muss denen jetzt die Welt erklären. Oder hab mit denen so Kinderdeutsch gesprochen, weißt du? Sondern das waren Menschen auf Augenhöhe, die in einer Branche, in diesem Fall Musik, halt eben unterwegs waren, die sich etwas getraut haben, was ich mich in dem Alter nie getraut hätte. Ich habe gemerkt, dass ich Respekt vor der jüngsten Generation halt eben habe. Und den Respekt habe ich gelernt, sagen wir es mal so. Und dass jung zu sein oder ein Kind zu sein, heißt nicht, dass man nicht vielleicht auch schlau sein kann. Das Einzige, was man halt eben nicht hat, ist zum einen Erfahrung, aber auch viele enttäuschte Erwartungen. Und als Erwachsener habe ich gelernt, dass es viele Menschen in meinem Umfeld gibt, die sagen, ja, das kann man ja nicht machen, weil sie enttäuscht wurden in der Vergangenheit. Aber ähnlich wie bei H-Blocks, es immer wieder zu versuchen und dann plötzlich ein Album zu machen, wo alle sagen, ja, das ist euer zweites Album. So klingt H-Blocks. Das liegt daran, dass wir es immer wieder versucht haben. Und wenn du es nicht immer wieder glaubst, dass es funktionieren kann, dann kannst du es eigentlich eh gleich aufgeben. Und Kinder haben das halt eben. Und das haben dort jetzt bei The Voice Kids viele Kinder mir vorausgehabt. Und das hat mir unglaublich viel gegeben.
Hat das deinen Blick auf Castingshows verändert?
Nee.
Oder?
Okay. Also nach wie vor, glaube ich, ist die höchste Verantwortung mehr denn je. Aber damals auch, vor allem mein Team, mit dem ich da, das waren ja zwei Damen auch noch aus meinem Büro und dann meine Frau war auch noch sehr engagiert, die mich da unterstützt haben und geleitet haben. Das Allerwichtigste ist halt eben genau aufzupassen, ob die Kids das machen, was sie machen wollen und da nicht zu irgendetwas gezwungen werden. Und auch ganz wichtig ist, dass sie verstehen, was sie da machen und welche Konsequenzen das haben kann. Also gerade was denen die Öffentlichkeit angeht. Okay. Und das war natürlich ein Riesenvorteil, dass wir bei den ersten beiden Staffeln dabei sein konnten, weil da noch nicht so da war bei den Kids halt eben so dieser Ansporn, sie wollten sich halt eben zeigen, was sie können und nicht irgendwie 20.000 Follower auf Instagram generieren. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders.
Ja, deswegen können wir noch ein neues Fass aufmachen, aber lassen wir jetzt mal. Ganz am Anfang haben wir über hast du von Kritiken erzählt, beziehungsweise dass du auch viel gelesen hast, auch wenn eine Platte schlecht besprochen wurde und dass es auch viel mit dir gemacht hat. Jetzt
macht's immer
habt
noch.
Ja, das wäre meine Frage so ein bisschen. Jetzt habt ihr auch viel positive Kritik durchaus zu diesem Album bekommen, aber wie ist dein Umgang mit Kritiken jetzt?
Verletzt mich, wenn sie nicht sachlich ist.
Und nimmst du das wahr?
Kaum etwas, ja klar, es gibt kaum etwas, was mich jetzt mal beruflich gesehen so verletzen kann wie ein Kommentar unter unserem Video oder unter den Videos, die mir sehr, sehr viel bedeuten, wo dann steht irgendwie Abklatsch von dem Biscuit, braucht kein Mensch, irgendwie what the fuck. Dann weiß ich auch, dass es nur einer von 100 oder 1000 Kommentaren ist. Oder vielleicht 0,5% oder sowas. Aber trotzdem spüre ich da, dass es irgendeinen Menschen gibt, der offensichtlich irgendwie irgendwas scheiße, so scheiße findet, dass er meint, sowas schreiben zu müssen.
Und bitte? Nee, spannend, dass du jetzt an solche Kommentare. Ich habe jetzt tatsächlich auch an wirklich Kritiken von Musikmagazinen zum Beispiel
Ja, auch. Da gibt es aber tatsächlich, was das Album angeht, nur eine. Und die hat mich anfangs auch verletzt, aber die war dann im Gesamtkontext so dämlich, weil man gemerkt hat, dass derjenige, der sie geschrieben hat, definitiv das Album nicht gehört hat, weil es einfach, da habe ich lustigerweise auch heute nochmal dran gedacht, was so ein Typ jetzt halt eben denkt, wenn er sich tatsächlich als Journalist ernst nimmt, dass er der Einzige ist, der behauptet, dass es halt eben flache Texte seien, die keinen Tiefgang hätten und oberflächlich seien. Das lasse ich mir gerne vorwerfen bei vielen Sachen, aber da ist er ja tatsächlich halt eben der Einzige auch im Vergleich zu Magazinen, die uns früher auch gerne kaputt geschrieben haben und jetzt bei diesem Album hingehört haben. Und das war einfach ziemlich dämlich.
Meinst du ein Printmagazin? Meinst du Printmagazin jetzt?
Nee, das war...
musst du auch gar nicht sagen.
Nee, sag ich gerne. Plattenkritik oder so hieß das. Plattenkritik.de, glaube ich.
Ja, machen die immer so auch Bewertungen von 0 bis 10 oder so? Nee,
da ja, genau. Da, und der hat 3 von 10 Punkten gegeben und sagt, das wäre noch zu viel gewesen. Und da haben selbst irgendwie Leute, die ihn für diese Kritik abgefeiert haben, haben gesagt, aber 3 Punkte ist doch ein bisschen sehr, sehr wenig.
Okay.
Aber immerhin 3 Punkte. Also das ist auch nicht das erste Mal, dass uns das passiert ist.
Okay. Ganz zum Schluss darfst du, wenn du möchtest, eine Buch- und eine Musikempfehlung geben. Das kann ein Buch sein, das sich früher geprägt hat, jetzt geprägt hat, was du gerade liest. Und gerne auch eine kleine Band, ein Album.
Also grundsätzlich ein Buch, was ich finde, was jeder zu Hause haben sollte, ist
ja.
Aktiv ist muss. Das haben 2 Freunde von mir geschrieben. Also ein Wortspiel mit Aktivismus. Aber aktiv ist muss und ist im Prinzip so ein Handbuch, was dabei hilft, mit Alltagsrassismus und mit Alltagsfaschismus umzugehen. Finde ich großartig und ist auch etwas, was man nicht von vorne bis hinten lesen muss, sondern auch so ein, kann auch ein Nachschlagewerk sein. Sollte man sich unbedingt mal angucken. Und dann ein Buch, mein Lieblingsautor ist Andreas Eschbach. Und der unter anderem das Jesus-Video oder 1 Billion Dollar geschrieben hat. Aber da, wenn man auf, sagen wir so, dystopische Romane steht, sollte man sich das Buch Der Herr aller Dinge mal durchlesen, was vorweggenommen hat, was uns als Gesellschaft noch erwartet, somit was technische Entwicklung angeht. Wobei ich überhaupt nicht düster oder Schwarzmaler bin, sondern mich auch auf alles, was da noch kommt, sehr freue. Und an Filmen ist es ganz einfach, da würde ich auf jeden Fall Der Pate 1 bis 3 immer empfehlen. Und
also Film musst du gar nicht, aber ja, doch auch gern Film.
Ja, also Der Pate 1 bis 3.
Du machst jetzt die neue Kategorie hier.
Ja, gerne. Filme noch. Und dazu gibt es, das muss man unbedingt gesehen haben, ich vergesse immer, wie der Titel heißt, aber das ist ein Film, wo es um die Entstehung von Der Pate geht.
Kann auch jeder mal selber recherchieren.
Also es ist ein Spielfilm, aber wo es eigentlich um Mario Puzo geht, der das Buch geschrieben hat und auch die Drehbuchadaption. Also sensationell, sensationell.
Das ist aber auch ein Spielfilm quasi um die... Nee, oder
ist ja, nee, ist ein Spielfilm, genau. Ist
Spielfilm,
ja, ja.
Ja, okay.
Aber Der Pate ist ja eigentlich auch ein Buch, ne? Und dann ist diese Trilogie daraus entstanden. Und ja. Drehbuchautor ist ebenfalls der gleiche, der auch das Buch geschrieben hat, was auch sehr außergewöhnlich ist.
Ja, das stimmt. Sehr schön, dass du heute zu Gast warst.
Ja.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Heute zu Gast war Henning Wieland von den Agebox. Danke für deine Zeit.
Ich danke dir.